Bayern 2, Shalom.
Shalom, Shalom, da sind wir wieder. Mir sei denn du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem Kalender haben wir heute den 27. Sivan 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Vielleicht haben Sie letzte Woche den Vorfall mitbekommen, die Geschichte aus Lahm im Bayerischen Wald. Dort hat das Hotel zum Hirschen auf eine Buchungsanfrage aus Israel geantwortet, dass in ihrem Haus im Hotel zum Hirschen Juden nicht erlaubt seien. Nun ja. Daraufhin haben mir Freunde aus Israel geschrieben, wie es denn wäre, wenn die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, ihr erstes Bildungszentrum außerhalb Israels, nicht wie geplant in München, sondern eben in Lahm eröffnen würde. So weite Kreise zieht dieser Skandal, aber das nur am Rande. Reden wir heute übers Paradies. Allein dieses Wort Paradies ist spannend. Im Hebräischen lautet es Pardes und bezeichnet einen umzäunten, also einen geschützten Park. Im heutigen Hebräischen kann Pardes allerdings auch eine Plantage bezeichnen, wo Zitrusfrüchte angebaut werden. Das Paradies ist also ein geschützter Ort, wo etwas Gutes wächst und gedeiht. Und im Paradies herrscht in unserer jüdischen Vorstellung das, was wir mit Shalom bezeichnen. Ja, dieses Shalom heißt erstmal Frieden, aber doch noch viel mehr. Denn Shalom beschreibt einen Zustand, in dem alles so ist, wie es sein soll. Einen Zustand, in dem alles ausgeglichen und in Harmonie ist. Das hebräische Wort Shalom hängt eng zusammen mit Leshalem, was man heute mit bezahlen übersetzt, aber wörtlich so viel heißt wie wiedergutmachen oder ausgleichen. In unserem Denken und in unserer Tradition kommt das Paradies dann, wenn der Messias, wenn der Maschiach da ist, der uns rettet und von allem Bösen erlöst. Im Hebräischen bedeutet Maschiach ganz einfach Gesalbter. Auf Griechisch, Obacht und aufgemerkt, wäre das Christos. Unser Shalom-Reporter Carsten Dippel über unsere ja doch sehr unterschiedlichen jüdischen Vorstellungen vom Erlöser und vom Paradies.
Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. So wird es kommen im messianischen Friedensreich, wenn es nach dem Buch Jesaja im Tanach der hebräischen Bibel geht. Eine Utopie. Der vollkommene Friede, das selige Beisammensein aller Geschöpfe, das Ende jeglichen Zank und Streits. Oder würde doch alles anders sein, wenn der Messias kommt? Das allzu schöne Motiv des friedlichen Nebeneinanders von Wolf und Lamm aus dem Buch Jesaja kommentierte der jüdische Regisseur Woody Allen einmal mit der spitzen Bemerkung, sie mögen ja ohne böse Absicht beieinander liegen, doch keiner von beiden werde gut schlafen.
Er wird der Welt den Frieden bringen, es wird Weltfrieden herrschen. Die Welt wird zur Erkenntnis Gottes kommen und Israel wird aus der Verbannung zurückkehren. Die vierte Sache ist, dass er den Tempel baut oder dem Tempel bauen wird oder verursachen wird, dass der Tempel gebaut wird.
Mendel Itkin ist Absolvent des orthodoxen Rabbinerseminars in Berlin und Rabbiner der Synagogengemeinde Magdeburg. Im Judentum gäbe es keine Vorstellung von einem Ende der Welt. Wenn der Messias auftrete, beginne etwas Neues, eine Zeit des Friedens.
Es gibt natürlich auch Spekulationen über die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit er kommt, ob wir zuerst nicht selbst zur Gerechtigkeit finden und er erst dann kommt.
Die Vorstellung eines Messias scheint auch im Judentum vieldeutig. Was würde passieren, stünde der Messias morgen tatsächlich vor der Tür? Es hänge ganz davon ab, was dieser Messias sagt, wenn er denn kommt, so der liberale Rabbiner Walter Rothschild.
Was heißt ein Messias? Nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Bei einigen ist der Messias ein Bettler, bei einigen ist ein heiliger Hohepriester, bei einigen ist ein General, der alle Feinde Israels zerschlagen wird. Also messianische Zeit heißt keine Feinde mehr für Israel. So weit sind wir noch nicht gekommen. Also es geht nicht nur um Frieden auf allen Preis. Ein jüdischer Messias soll die Juden helfen. Der Messias ist ein Konzept. Die Welt ist hart. Die Zeiten sind schwierig. Man braucht Hoffnung. Kann es, wird es je besser werden?
Tatsächlich ist die jüdische Tradition reich an messianischen Vorstellungen. Der emeritierte Religionswissenschaftler und Kabbalah-Forscher Karl-Erich Grötzinger entwirft eine ganze Typologie von verschiedenen Messias-Gestalten. In den Vorstellungen vom Messias spiegelten sich die jeweiligen Zeitumstände mit ihren spezifischen Erlösungshoffnungen, sagt er.
Der Messias, den die Christen erwarten, der tut das, was die Christen brauchen. Und der jüdische Messias, der tut das, was die Juden brauchen, nämlich sie aus dem Exil ins Heimatland zurückzuführen.
Im täglichen Gebet der Synagoge erscheint der Messias als sehr menschliche Gestalt, der die Juden zurück ins Heilige Land führt, den Tempel wieder errichtet, bis schließlich die Völker der Welt die Weisheit der Tora erkennen. Doch schon zu Jesu-Zeiten repräsentierten drei verschiedene Messias-Typen unterschiedliche gesellschaftliche Schichten. Sie waren königlicher oder priesterlicher Herkunft oder Propheten, bis es einen Bruch gab.
Weil der jüdische Staat zerstört wurde, weil der Tempel zerstört wurde, weil die Prophetie zu Ende gegangen ist, da hat man diese Gestalten, die gewissermaßen als Leitfiguren der Gesellschaftsstände verstanden wurde, hat man die in die Zukunft projiziert.
Im Lauf der jüdischen Geschichte haben sich eine ganze Reihe von Menschen selbst als Messias gesehen, etwa der berühmte Schabtai Zvi im 17. Jahrhundert. Sie scharten eine Menge Anhänger um sich, doch das messianische Zeitalter ließ auf sich warten. Einen Schritt weiter war da schon der Zionismus, dank dessen immerhin ein moderner jüdischer Staat entstand. Kein Wunder, dass manche in Theodor Herzl und anderen Gründerfiguren des Zionismus einen Messias sahen. Doch auf die Verheißungen eines wie auch immer gearteten messianischen Zeitalters warten nicht nur Jüdinnen und Juden weiter.
Bayern 2. Shalom.
Bayern 2 am Freitagnachmittag. Unser Radiorebbe und Funkruf Rabbiner Joel Berger will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt hier bei uns in Bayern in etwa 6 Stunden, wenn die Sonne untergeht. Und morgen Vormittag dann beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Tora weiter. Im Leseabschnitt für diesen kommenden Schabbat stoßen wir auf eine stets aktuelle Erfahrung. Es geht darum, was es anrichten kann, wenn man nicht sachlich und nüchtern informiert, sondern ungehemmt und unüberlegt seine Befindlichkeiten in die Welt hinausbläst. Shelach Lecha, sende aus für dich Anashim, Männer, Veyaturu et Eretz Kenaan, und sie sollen erkunden das Land Kanaan. Morgen lesen wir aus unserer Tora den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 37. Diesen Leseabschnitt finden wir im 4. Buch Mose im Sefer Bamidbar. Und diese Parashat HaShavua mit der Nummer 37 heißt, Sie haben es vielleicht längst schon bemerkt, Shelach Lecha. Sende aus für dich.
Die Parashat Shelach Lecha bietet uns eine der eindringlichsten Erzählungen der ganzen Tora. Denn da wird uns nicht berichtet von einer Auseinandersetzung und auch nicht von einem Wunder, sondern von einer inneren Krise. Sie beginnt damit, dass Moses 12 Männer aussendet, für jeden der 12 Stämme des Volkes einen Vertreter. Die 12 Kundschafter sollen das verheißene Land erkunden. Und so ziehen sie 40 Tage lang durch das Land Kanaan, wo sie fruchtbare Ebenen sehen, Weinberge und Bäume voll von Granatäpfeln und Feigen. Nach getaner Arbeit kommen sie in das Lager des Volkes Israel zurück und haben eine gewaltige Weintraube dabei als Sinnbild für den gesegneten Reichtum dieses Landes. Aber die Rückkehr der 12 Kundschafter bringt vor allem Verunsicherung ins Volk. Denn 10 von ihnen berichten von befestigten Städten, von mächtigen Bewohnern und von unüberwindbaren Hindernissen. Sie sagen, wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Nur 2 Kundschafter widersprechen. Joshua aus dem Stamme Ephraim und Kaleb aus dem Stamm Jehuda. Natürlich haben Joshua und Kaleb dieselben Mauern gesehen, dieselben Menschen und dieselben Gefahren. Doch sagen sie unverdrossen, das Land ist sehr gut, wir können hinaufziehen. Hier sehen wir, dass es nicht die äußere Wirklichkeit ist, die die Menschen voneinander trennt, sondern ihre innere Haltung. Alle 12 Kundschafter sehen dasselbe, doch sie deuten und bewerten es verschieden. Die einen sehen eine Bedrohung, die anderen eine Herausforderung. Die einen sehen die eigene Schwäche, die anderen die eigenen Möglichkeiten. Unsere Tora kennt die Macht der Angst sehr genau. Angst ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Warnsignal und gehört zu unserem Menschsein. Problematisch wird Angst dann, wenn sie unser Denken beherrscht. Will sagen, die 10 zweifelnden Kundschafter berichten dem Volk nicht nüchtern und sachlich, sondern sie tragen vor allem ihre Angst, ihre Furcht und ihre Bedenken ins Volk. Und Angst ist ansteckend. Das mutlose Wort eines Einzelnen kann viele andere lähmen. Auf der anderen Seite ist Vertrauen ebenso ansteckend. Ein Wort der Ermutigung kann Kräfte wecken, die verborgen geglaubt waren. Joshua und Kaleb sind keineswegs realitätsblinde Optimisten. Sie wissen sehr wohl um die Risiken und Gefahren. Aber sie sehen mehr als nur die Hindernisse. Wer immer nur auf Mauern starrt, wird nie eine Tür entdecken. Wer nur in die dunkle Nacht blickt, wird das kommende Morgenlicht nicht bemerken. Fatalerweise hört das Volk Israel auf die ängstlichen Stimmen. Das Volk verzweifelt und lehnt den Einzug ins versprochene Land ab. Und so muss es 40 Jahre lang durch die Wüste wandern, so lange, bis eine neue, innerlich freie und unbelastete Generation herangewachsen ist. Der Name unserer Parascha ist bemerkenswert. Shelach Lecha, das bedeutet wörtlich, sende aus für dich. Manche unserer Weisen verstehen darin den Hinweis, dass Gott hier keinen Zwang ausübt. Denn der Mensch muss selbst sehen, prüfen, bewerten und dann entscheiden. Zur Freiheit gehört Verantwortung für den eigenen Blick auf die Welt. Unsere Parascha enthält zudem wichtige Gebote. Sie schildert uns die Opfergesetze für die zukünftige Zeit im Land Israel, also religiöse Ordnungen für das Leben nach der Wüstenwanderung. In der Parascha treffen wir auf das Gebot der sogenannten Teighebe, also der Challah. Demnach muss beim Backen vom Brot ein Teil des Teiges abgesondert werden, als Zeichen dafür, dass auch das tägliche Brot letztendlich dem göttlichen Segen zu verdanken ist. Am Ende des Wochenabschnittes steht das Gebot der sogenannten Schaufäden, also der Tzitzit. Sie sollen an den 4 Ecken eines Kleidungsstückes angebracht werden. Wer sie sieht, soll sich an die Gebote erinnern und sein Leben bewusst und verantwortungsvoll gestalten. Aus der Parashat Shelach Lecha lernen wir, dass jene Generation, die der Knechtschaft entkommen und aus Ägypten gezogen war, nur äußerlich befreit war. Innerlich war sie eben noch nicht bereit für die Herausforderungen eines freien, selbstbestimmten Lebens. Diese Generation ließ sich nach wie vor von Angst leiten und nicht von Vertrauen. So mahnt uns diese Parascha Jahr für Jahr dazu, über den Wert der Freiheit nachzudenken und darüber, dass wahre Freiheit immer auch innere Reife voraussetzt.
Ja, und so sind wir wieder im Finale von unserer jüdischen Viertelstunde. Die kommt ja immer am Freitagnachmittag um kurz nach 14:30 hier auf Bayern 2. Und jetzt noch rasch und geschwind, oder wie wir auf Hebräisch sagen, tschak, tschak, unsere Lichtzündzeiten wie Zmanim. Zur vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.48 Uhr, in Innsbruck bis um 20.52 Uhr und in Straubing bis um 20.55 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Pilsen 20.56 Uhr, Regensburg 20.58 Uhr, Augsburg 20.59 Uhr, Amberg sowie Weiden 21.01 Uhr, Ulm sowie Konstanz am Bodensee 21.03 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.04 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.05 Uhr, Bamberg 21.07 Uhr, Würzburg 21.10 Uhr und in Frankfurt am Main, liegt ja am nördlichsten, müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.17 Uhr. Nu, du sollst gewähnen, unser jüdischer Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung und wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 4. Tammuz, denn am kommenden Dienstag haben wir einen Monatsersten im Kalender, einen Rosh Chodesh. Mit dem kommenden Dienstag geht der Sivan und es kommt der Tammuz. Also ist dann am kommenden Freitag der 4. Tammuz. Sollten Sie bis dahin Sehnsucht und zeitlang nach Ebbes Jiddischkeit bekommen, bitte, Bevakasha, unser Shalom gibt's immer auch zum Nachhören und zum Runterladen. Gehen Sie dazu am besten im Internet auf br.de/religion, br.de/religion. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 4. Tammuz eine gute Woche, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht für heute Gid Shabbos, Shabbat Shalom, Omer Orach, Shasha.
Bayern 2, Shalom.